Hallo Mike, Mike Kauschke.
Hallo Thomas.
Schön, dich bei Radio Wolf dabei zu haben. Wir sprechen über unsere letzte Ausgabe des Evolve Magazins, das wir in den letzten 3 Monaten gemeinsam produziert haben. Und lass es mich mal sagen, es war ein herausforderndes Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Wir nannten es Leben, Tod und Transformation, wobei die Betonung, und so ist es auch auf dem Cover, ein Heft über den Tod produzieren zu wollen. Leben, Tod und Transformation. Und wir haben schon seit längerer Zeit immer wieder geliebäugelt mit diesem Thema. Und in einer der letzten Evolve-Beiratssitzungen hat jemand hier eingebracht, ihr solltet wirklich mal über den Tod auch drüber trauen. Und hat angesprochen, dass wir in einer Zeit der Todesfelder leben. Das hat dich auch direkt elektrisiert, mich hat es zumindest direkt elektrisiert, das so anzusprechen.
Ja, aber das ist irgendwie auch wie die Hildegard Kurt, die hat es ja so eingebracht. Und wie sie das eingebracht hat, auch mit einer sehr, sehr großen Dringlichkeit und gleichzeitig Berührbarkeit. Und ich glaube, wir alle haben gemerkt, da liegt irgendwas drin in diesem Thema, was es zu erforschen gilt. Und ich habe auch gemerkt, wie das auch zusammenhängt mit unserer vorherigen Ausgabe im gewissen Sinne, wo wir ja über die künstliche Intelligenz gesprochen haben und eigentlich sozusagen auch Visionen, könnte man sagen, die damit zusammenhängen in gewisser Form, wie man auch ein Stück weit vielleicht die menschlichen Begrenzungen, Endlichkeiten, die Vergänglichkeit des Menschlichen, die Fehlbarkeit vielleicht auch überwinden kann und dass dann sozusagen in die Mitte davon sowas wie dieser Begriff der Todesfelder oder der Sterbefelder kommt, wo man merkt, ja, Moment, wir leben eben auch ein Leben, das bestimmten, wie soll man sagen, existenziellen Grundqualitäten unterliegt, ne? Und die eben in der Vergänglichkeit liegen und dann eben auch in dem, wie wir mit der Welt umgehen, wo ja auch, ja, man könnte sagen, solche Sterbekräfte wirken. Und sich das mal so zu vergegenwärtigen, fand ich sofort, also sehr, ja, elektrisierend ist, glaube ich, das richtige Wort, ja.
Wenn Hildegard das angesprochen hat, hat sie natürlich auch einfach verwiesen, ich sag mal so, dass der Tod auch in unserem Zeitgeist gerade sehr anwesend ist. Und da gibt es verschiedene Dimensionen. Einerseits jetzt besonders Krieg, Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahost, aber schon davor unsere Erde, die Klimakatastrophe, das ist auch ein Todesthema. Hier stirbt gerade sehr viel in dieser Erde. Und ich glaube, dass die Hildegard Kurt das auch im Besonderen angesprochen hat. Dann etwas, was wir auch in früheren Nummern angesprochen haben, dass wir in einer Übergangszeit leben, wo etwas zu Ende geht, zumindest eine ganze Epoche zu Ende geht. Man könnte ja auch sagen, eine Zivilisation vielleicht, diese westliche Moderne in einer gewissen Weise stirbt. Das heißt, dieses Thema Tod hat diese kollektive Seite. Und dann hat es natürlich aber auch im Umkehrschluss die Seite, dass es etwas ist, das wir kollektiv in unserer modernen, postmodernen Kultur sehr verdrängen. Also wir leben eigentlich in einer Kultur der Todesverdrängung. Das heißt, es gibt diese individuelle Seite, wo wir uns ganz persönlich mit unserer Sterblichkeit nicht auseinandersetzen wollen. Und allein daher war es mal spannend zu sagen, nee, lass uns mal da genau hinsehen.
Ja, genau, weil es ja auch so zwei Seiten hat. Es hat ja auch Hildegard Cote angesprochen, dass es eben auch also solche Sterbefelder auch so Portale sind in eine neue Wahrnehmung der Welt. Ne? Und das mich hat es sofort auch daran erinnert oder das nochmal wachgerufen und vertieft, dass ja eigentlich alle philosophischen oder die meisten philosophischen und mystischen Traditionen eigentlich dieses Bewusstheit des Gewahrseins des Todes als eigentlich eine, ja, kann man sagen, die größte Motivation für ein wesentliches Leben oder ein vertieftes Leben oder ein waches Leben so angesprochen haben. Und da ist mir das auch in der Arbeit an der Ausgabe nochmal klar geworden, dass wir durch diese Verdrängung des Todes und das sozusagen an die Ränder zu schieben, oder halt eine Kultur zu kreieren, die versucht, möglichst lange jugendlich zu sein oder ja, auch die Hoffnungen auf ja, vielleicht technologische ja, längeres Leben oder sogar Unsterblichkeit oder solche Dinge, dass dadurch auch eigentlich ein Weg, ein Tor in eine tiefere Beziehung mit dem Leben eigentlich nicht, ja, nicht offen steht oder nicht durchschritten wird für uns. Und das ist mir nochmal so klar geworden, dass da eigentlich auch richtig ein, ja, auch ein Geschenk des Todes darin liegt, eigentlich das Leben überhaupt in seiner Fülle und Tiefe überhaupt zu spüren und wertzuschätzen.
Ist ja schon eigentümlich, dass an der Wiege der europäischen Philosophie eben auch Sokrates steht und dessen Definition von Philosophie neben der Liebe zur Weisheit oder anders gesprochen, sein Verständnis der Liebe zur Weisheit ist, Philosophie ist Sterben lernen. Was er immer damit gemeint hat, aber ist schon ein herausstechender Satz für, man könnte sagen, den Begründer der abendländischen Philosophie in einer gewissen Weise. Philosophie, Weisheit mit Sterben lernen gleichzusetzen. Und natürlich, jede religiöse, spirituelle Tradition ist einerseits eine Auseinandersetzung mit unserer Sterblichkeit und andererseits immer wieder, ob Ost und West, auch der Aufruf, den Tod vor dem Tod zu sterben. Also diese tiefe spirituelle Erfahrung, die oft so im Zentrum von spirituellen Traditionen steht, hat auch damit zu tun oder wird auch so gesehen, dass es hier um einen Tod vor dem Tod geht. Auch spannend.
Ja, weil darin auch irgendwie so spürbar wird, wie, und das haben ja auch mehrere Autoren in Interviews angesprochen, wie diese starke Gegensatz Leben und Tod eigentlich gar nicht so richtig funktioniert, sage ich mal, ne? Sondern dass irgendwie auch ja irgendwie die Konfrontation und die Annahme des Todes oder auch die Notwendigkeit, etwas loszulassen in diesem Leben, schon während des Lebens, wie das eigentlich auch ein größeres Leben eröffnet. Also dass sozusagen Leben ja immer dadurch entsteht, dass auch etwas losgelassen wird. Oder für mich ist dadurch auch dieser der Begriff der Transformation, den wir ja mit in den Titel genommen haben, da ganz, ganz stark, weil es ja irgendwie Leben ist ja eigentlich ständige Verwandlung oder Transformation. Und wenn irgendwie selbst eine neue Öffnung im Leben hat irgendwie auch damit zu tun, dass ich was loslasse. Sei es jetzt eine eingeengte Sichtweise oder was auch immer, oder vielleicht auch ein Wohnort oder was es auch immer ist. Aber es ist auch irgendwie immer so ein Prozess durch Prozesse des Sterbens oder des Loslassens, dass neues Leben entsteht oder sich neue Türen im Leben öffnen, so, ne? Und also daran habe ich noch mal gemerkt, wie eben ja das Leben eben ein Prozess von, man könnte sagen, Leben und Sterben als so ein transformative Prozess ist. Und das ist für mich da auch so angesprochen, dieses so ein bisschen stirb, bevor du stirbst. Also sich das zu vergegenwärtigen, dass wir eigentlich keine fixen Identitäten sind, sondern eigentlich ja, sich wandelnde Wesen. So.
Was ich auch spannend finde und was ich erst so im Laufe der Arbeit wirklich verstanden habe, warum wir das so machen, nämlich das, was wir nicht gemacht haben in dieser Ausgabe. Und das war am Anfang mehr so eine intuitiver Zugang, aber letztendlich habe ich es auch besser verstanden. Wir haben Und ich bin neugierig, ob die Leute damit okay sind. Wir haben nicht über Reinkarnation geschrieben. Und wir haben auch nicht über das ewige Leben im religiösen Sinn geschrieben. Wir haben auch nicht in dem Sinn über Sterblichkeit gesprochen, also als ein Verständnis des Todes, dass es nichts anderes gibt. Wir haben das alles außen vor gelassen und vielleicht werden viele Menschen den Eindruck haben, dass wir uns gedrückt haben vor diesem Thema. Aber das ist nicht mein Eindruck. In der Reflexion und dann auch in dem Gespräch, was wir mit der Evolve als Magazin wollen oder unsere Arbeit, wo wir auch Beiträge zu einer Spiritualität der offenen Gesellschaft leisten wollen, scheint es mir auch wichtig zu sein, wie wir uns als offene Gesellschaft diesem Phänomen des Todes stellen. Und ich habe großen Respekt vor metaphysischen Zugängen, die hier einfach auch teilweise mit gutem Argument von Reinkarnation sprechen. Ich habe auch großen Respekt vor religiösen Traditionen, die hier das ewige Leben in den Mittelpunkt stellen. Und auch vor Menschen, die sagen, da ist nichts danach, das ist es. Wir werden einfach Humus. Das ist auch meines Erachtens okay. Die Fragestellung ist, in einem tiefen existenziellen Sinn eine wirklich lohnende Auseinandersetzung mit dem Tod. Was vereint diese verschiedenen Zugänge? Und etwas, was in all diesen Beiträgen in der Ausgabe meines Erachtens herauskommt, mit den verschiedenen Hintergründen, die diese Menschen haben, ist Vertrauen. Und ich glaube, der Tod, also die Endlichkeit, dass Dinge, und zwar die wesentlichsten, die Dinge, auf die wir uns am meisten verlassen, dass die endlich sind. Und dass wir nicht wirklich wissen, was bei dieser Schwellenüberschreitung sein wird. Und daher auch eine sehr angstbesetzte Beziehung zu dem oft gehen kann und die Todesvermeidung natürlich eben mit dieser Angstbesetzung zu tun hat. Und die Antwort darauf, und das ist, glaube ich, die eigentliche spirituelle Antwort von allen spirituellen Richtungen, hier eben nicht in Angst, sondern in Vertrauen antworten zu können. Und das, glaube ich, ist das, was spannend ist, diese Menschen, die hier bei uns interviewt worden sind oder Beiträge gemacht haben, zu sehen, dass ihre spezielle Tiefe von einem Vertrauen herkommt.
Ja, das habe ich auch so erlebt und irgendwie auch ein Vertrauen, dass sich eben auch in so eine existenzielle Tiefe gründet, die nicht dann schon bestimmte ja eben Vorstellungen, was der Tod ist oder was danach kommt oder so, in den Vordergrund stellt, sondern einfach die so eine existenzielle Öffnung, die eben auch damit zu tun hat, dieses radikale Nichtwissen und nicht kontrollieren können zuzulassen, weil das habe ich noch mal so erlebt, sowohl wenn wir den eigenen Tod konfrontieren, aber auch sowas überhaupt an uns ranlassen, wie das große Artensterben oder Massentierhaltung oder natürlich die Kriege, die passieren. Das sind ja alles Dinge, die kann man gar nicht fassen. Also man kann sich natürlich irgendwie, wie soll man sagen, damit beschäftigen oder das auch wahrnehmen, aber was da wirklich passiert, so was es wirklich bedeutet, gerade auch mit so vielen Einzelschicksalen, die davon betroffen sind, und dann natürlich das eigene Schicksal, wo man einfach in diese große Unwissenheit ist und eben der Tod auch nichts ist, was ich irgendwie kontrollieren kann. Und dem das einfach mal auszuhalten und darin zu sein, ohne jetzt irgendwie, ja, irgendwie so eine Hoffnung zu thematisieren, wie vielleicht Reinkarnation oder was es auch immer ist, was ja auch völlig begründete Überlegungen sind, sowas in Betracht zu ziehen, aber diesen Schritt vorher irgendwie zu, einfach mal vorher zu bleiben in dieser Konfrontation mit der Unwissenheit, ja, dem nicht kontrollieren können. Und weil dann stellt sich die Frage nach dem Vertrauen ja viel radikaler. Ist ja kein Vertrauen, dass ich sozusagen dann irgendwie weiterlebe oder wie auch immer weiterlebe, sondern es ist einfach ein Vertrauen, wie so in das Leben an sich, so ganz, vielleicht ohne weitere Zuschreibung von mir oder so. Und das habe ich so auch immer wieder gehört in den Beiträgen, dass da so ein, auch aus einer tiefen inneren Erfahrung so ein Vertrauen aufscheinen kann, das einfach aus der Erfahrung oder Hingabe an das Leben selber kommt, ohne jetzt gleich den nächsten Schritt zu gehen, ja, ich erhoffe dann, dass das passiert oder so. Und dieser Das fand ich jetzt irgendwie auch im Rückblick nochmal spannend an dieser Ausgabe, dass wir irgendwie in diesem Raum geblieben sind. Diese einfach dieser Konfrontation zu sagen, wow, das passiert in der Welt gerade und das passiert in jedem Menschenleben und einfach mal damit zu sein, so. Und das wirken, einfach wirken zu lassen. Das finde ich irgendwie auch sehr kraftvoll und irgendwie natürlich herausfordernd, aber da liegt auch ganz viel drin, glaube ich.
Das ist ehrlich gesagt auch eine meiner großen Hoffnungen für diese Ausgabe von Evolve. Wir schreiben dieses Magazin ja immer aus einer Perspektive des Denk- und Dialoganstoßes. Also im Zentrum, jedenfalls auch meiner Aufmerksamkeit, sind auch die Evolve-Salons, wo wir Menschen dazu einladen, vor Ort oder online darüber ins Gespräch zu kommen. Aber neben diesem formalen Angebot, das wir sozusagen auch im Evolve-World-Kontext anbieten, auch unabhängig davon, in welchem Kontext auch immer, die Hoffnung, hier ein Anstoß zu sein, in unserer jetzigen Zeit mit ihren Herausforderungen, sich diesem Thema existenziell mit sich und mit anderen zu stellen. Weil die Zeiten so herausfordernd sind und sich sagen, diesen auch Angstdimensionen der Endlichkeit, der Sterblichkeit, kulturell, persönlich, damit auseinanderzusetzen, auch zu sehen, wie unsere westliche Kultur ein Defizit hat, sich mit dem nicht stellen zu können, etwas ist, wo ich glaube, das ist ein heilender Anstoß ist, über diese Schwelle zu gehen. Und ich bin einfach neugierig, ob das gelingen wird. Ich habe keine Ahnung. Die Rückmeldungen finde ich ja spannend. Also wir haben sehr heftig positive Rückmeldungen, also mit einer Wortwahl. Das Heft ist ja wirklich der Hammer. Nee. Und Ähnliches von mehreren Seiten von Menschen, die jetzt schon hineingesehen haben. Und gleichzeitig habe ich ja auch gemerkt, immer wieder von Menschen, die so ein bisschen vor dem Heft zurückschrecken. Und das ist auch gut. Ich glaube, das wird dem Thema auch gerecht, vor dem Thema zurückzuschrecken. Ich habe auch selber die innere Erfahrung des Zurückschreckens. Kommt bei mir natürlich auch dazu, dass ich mit dem Thema insofern auch eine persönliche Verbindung habe, als ich mit einer schweren Krankheit, mit der ich konfrontiert bin, auch eine gewisse Nähe zu diesem Thema habe. Das auch interessant ist, sagen, es aus dieser Nähe her zu betrachten. Aber mindestens genauso stimmt das für unsere gemeinsame kulturelle Situation, in der wir gerade sind. Und wo ich glaube, ein sich diesem Thema stellen, sowohl mit unserer individuellen Sterblichkeit als auch, wenn ich es nennen, sagen darf, unserer zivilisatorischen Sterblichkeit und der Sterblichkeit unseres Planeten, dass da ein Potenzial liegt, das gemeinsam zu bewegen. Und das Magazin ist letztendlich jetzt nichts dazu da, Weisheiten zu verbreiten, sondern Denkanstöße und Dialoganstöße auszulösen.
Ja, und ich glaube, für mich kommt diese Reaktion auch daher, jetzt auf das Magazin, dass ich glaube, da auch was drin liegt, so eine Wahrnehmung, endlich spricht mal jemand darüber. Oder weil ich glaube, viele Menschen nehmen das ja wahr. Also sowohl natürlich die eigene Sterblichkeit, aber natürlich auch was in der Welt passiert und dass das eben auch mit Sterben zu tun hat und mit Tod. Und einfach mal gemeinsam einen Raum zu haben, wo man das ansprechen kann, ohne gleich eine Lösung haben zu müssen, aber auch ohne jetzt irgendwie auch in so eine Untergangsstimmung zu kommen, sage ich mal, sondern einfach zu sehen, so, das passiert gerade. Und einfach in diese Berührbarkeit zu kommen damit, weil es eben ja auch das gemeinsam überhaupt an sich heranzulassen. Und vielleicht ist es ja auch so groß, dass man das alleine sowieso gar nicht kann in der Gänze, sondern eigentlich es auch solche Beziehungsfelder braucht, wo man das gemeinsam auch tragen kann und vielleicht auch gemeinsam trauern kann und gemeinsam auch in diese Berührbarkeit finden kann, die damit auch irgendwie angesprochen ist. Und ja, und auch in der Beziehung öffnet es ja auch was, ne? Also ich kann mich auch an Erfahrungen, ich habe ja auch einige Jahre im Hospiz gearbeitet und da gibt es ja so Situationen, wo niemand dem Menschen irgendwie sagen will, dass er bald stirbt und man irgendwie so drumherum redet und irgendwie, ja, es wird schon irgendwie wieder gut und bald geht es irgendwie wieder nach Hause oder irgendwie solche Sachen. Und wenn man dann irgendwie das mal sagt, ja, das ist jetzt so, dass da irgendwie auch was frei wird und irgendwie auch, ja, sich dieser Raum öffnet, wo man eben keine Antworten hat und keine Lösung, aber eben auch nichts mehr vertuscht oder irgendwie überspielt und dann dieser Raum einfach damit zu sein. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch ja, sowohl ein Bedürfnis als auch eine unglaubliche Kraftquelle oder Quelle von Lebendigkeit, so auch wieder in diesem Paradox, dass dann auch wieder eigentlich ein neues Leben irgendwie möglich wird. Jetzt nicht vielleicht jetzt im individuellen Fall mehr Lebenszeit, aber doch irgendwie Lebendigkeit, ne? Und ich glaube, kollektiv ist es auch so, dass da irgendwie das einfach so anzusprechen und auch dieses Thema so zu thematisieren, das finde ich auch eine Hoffnung für diese, für unsere Evolve-Salons, das einfach miteinander zu bewegen, auch, ja, diese menschliche Berührbarkeit auch wieder öffnet, weil es ja auch total verbindet, ne? Jeder, also, es ist ja was uns alle verbindet, diese Sterblichkeit, ne? Egal, wo wir sind, wer wir sind und diese Frage ist an jeden gestellt, ne? Und das so gemeinsam zu bewegen, ohne gleich irgendwie ganz viele Antworten zu haben, ist, glaube ich, ein Wert.
Es gibt eine interessante Überschneidung deiner früheren Berufserfahrung im Hospiz und ein Interview, das du in diesem Heft gemacht hast und was dich auch, ich glaube ich, besonders angesprochen hat mit der Vanessa Acardo de Oliveira. Was wir auch Sterbebegleitung einer vergehenden Welt genannt haben, ja. Und das, was du jetzt über individuelle Sterbebegleitung im Hospiz angesprochen hast, trifft natürlich auf dieser Dimension genauso zu. Ist es das, was ich an diesem Interview, so besonders gefallen hat?
Ja, was ja auch irgendwie etwas anspricht, glaube ich, was wir oder was viele spüren, dass etwas, dass eben die Lebensform, die wir, in der wir leben, nicht ja nicht lebensdienlich ist, um es mal so zu sagen, und auch etwas von dem, wie wir eben mit der Welt umgehen, auch sterben wird, muss vielleicht auch, aber dass das eben auch ein Prozess der Transformation ist und eigentlich der Öffnung in was Neues. Und das Schöne ist ja, wie die Oliveira das sagt, dass wir es noch nicht wissen müssen, was das Neue ist. Also jetzt nicht gleich so, wie ähnlich wie jetzt, wie wir es vorhin angesprochen haben, jetzt nicht gleich sozusagen das große Gebäude, was jetzt nach dem Tod passiert, zu errichten oder halt irgendwie eine Idee davon, so auch diesen Raum der Transformation so offen zu lassen und nicht gleich sozusagen ein fertiges Gebäude, was ist jetzt die nächste eine Stufe oder nächste zivilisatorische Schritt, sondern einfach so wie eben in der hospizlichen Begleitung einfach diesen Prozess zu begleiten und in diesem Loslassen eigentlich die Kostbarkeit des Lebens und die tieferen Lebenskräfte und zu wahrzunehmen und das, was sich auch an Wesentlichen zeigt und auch als eine groß mit einer großen Wertschätzung für das, was stirbt. Also da ist ja auch ganz viel, unsere Lebensform hat ja, also als Moderne hat ja auch vieles sehr Positives hervorgebracht und aber zu sehen, ja, jetzt ist vielleicht die Zeit, wo eine neue Transformation nötig und möglich ist und die man eben so fassen kann als Hospicing Modernity, also eine Seinsweise, die ja sehr stark auf, jetzt mal ganz kurz gefasst, Ausbeutung und Trennung von der lebendigen Welt und solchen Dingen aufbaut, dass wir merken, ja, das trägt nicht mehr. Und in diesem sehen, oh, das trägt nicht mehr, einfach diese Frage, mit dieser Frage weiterzugehen, was kann denn daraus Tragendes neu entstehen? Und das eben auch als ein Prozess, eigentlich auch einen dialogischen Prozess miteinander zu finden. Was ist es denn? Nicht, dass jetzt einer schon wieder sozusagen davor nach vorne läuft und sagt, hier ist das Neue, sondern gemeinsam in diesem liebevollen, das ist ja auch ein sehr liebevoller Prozess, eine hospizliche Sterbebegleitung, um es mal so zu sagen, in diesem liebevollen Loslassen, gemeinsam loslassen, gemeinsam zu spüren, ja, was trägt denn eigentlich? Was ist es denn? Worum geht es uns eigentlich als Menschen? Ne? Und dieser Prozess hat ja sehr viel, da liegt sehr viel Zärtlichkeit drin, sehr viel eigentlich Lauschen, das hat ja auch die Hildegard Cort und andere immer wieder angesprochen, so eine lauschende Haltung, was will denn da eigentlich werden in diesem Loslassen? Und vielleicht liegt ja darin schon auch eine Ahnung des Neuen. Ne? Und diese Prozesse, glaube ich, ja, ich glaube, dass die möglich und auch nötig sind irgendwie für uns als Einzelne und als Kultur.
Die Hildegard spricht das an und es ist, glaube ich, ein Ton, der immer wieder durchkommt und das ist schon auch bemerkenswert, die Zärtlichkeit, die bei diesem Thema durchkommt, die man ja nicht unbedingt jetzt mit dem Thema verbunden, verbindet, jedenfalls habe ich nicht verbunden. Aber es kommt in vielen Interviews und bei der Hildegard in ihrem Ton, den sie diesen Interview setzt, ganz besonders durch, wie das ein Thema ist, das nach Zärtlichkeit verlangt. Es gibt zwei Interviews, die sich für mich auf seine eigenartige Weise verbinden, obwohl sie scheinbar doch in verschiedenen Territorien liegen. Das ist einerseits das Interview mit Andreas Weber, der als biologischer Mystiker, ich glaube, so nennt er sich auch selbst, ein Bild entwirft, ich sag mal, vom Vergehen und Werden, der sehr viel mit der Fruchtbarkeit auch eines Komposthaufens zu tun hat. Und wir sehen, was ist hier ein Sterbeprozess, was ist hier ein Lebensprozess. Teilweise ist das eine Frage der Perspektive und diese Lebendigkeit in dieser biologischen Sichtweise. Er schildert das, wenn du in den Wald gehst und der Wald, die Bäume, der Boden, was dort ist eigentlich ein Vermoderungsprozess, was ist ein Lebensprozess oder ist es nicht irgendwie das Gleiche? Also dieser fruchtbare Waldboden ist eigentlich ein Vermoderungsboden. Aber der ist genau das, worauf das Leben stattfindet. Also diesen biologischen Blick, diesen tiefen biologischen Blick, fand ich schon sehr besonders, weil er auch unseren kulturellen Blick radikal sprengt. Daneben ganz anders, aber eigentümlicherweise eben verwandt ist ein Gespräch, das ich mit dem Benediktinermönch Bruder David Steindl-Rast geführt habe, wo er mich anfangs in dem Interview, wir haben das auch so drin gelassen, gleich eigentlich kritisiert, dass meine Fragestellung unpräzise ist, weil worüber reden wir eigentlich? Reden wir über den Tod oder reden wir über Sterben? Und seine Perspektive, die er dann dargestellt hat, ist, dass der Tod so wie Steine und Dinge tot sind, die haben mit dem Leben eigentlich nichts zu tun. Das ist Tod. Sterben ist Teil des Lebens. Sterben, die Sterblichkeit und die Gebürtlichkeit sind sozusagen zwei Seiten des Gleichen. Und das hat seinen Blick für mich auch gedreht. Und das verbindet mich mit Andreas Weber, obwohl er überhaupt nicht diese biologische Sichtweise hat, sondern es ist eine christlich-mystische Sichtweise der Lebendigkeit und auch des Feierns der Lebendigkeit, wo unsere Sterblichkeit und unsere Gebürtlichkeit in diesem sich wiederholenden und entwickelten Prozess wahrgenommen wird. Und das hat meinen Blick auf den Tod verändert. Sowohl auch den Blick auf den eigenen Tod, aber auch den Blick auf gesellschaftliche Tode, die wir vielleicht gerade le leben müssen, zu sehen, wie diese Tode Teil der Lebendigkeit sind und wie es wichtig ist, sie auch als Teil der Lebendigkeit wahrzunehmen, weil wir uns sozusagen sonst am Toten festkrallen, statt sterben zu lassen, um Raum zu geben für neue Geburt. Und das war für mich eine der Lehren, die ich auch mitgenommen habe, in der Produktion dieses Magazins, wirklich, dieses Gebürtlichkeit und Sterblichkeit als diesen, unendlichen Prozess wahrnehmen zu können.
Ja, und ich merke, darin ist auch so ein tieferer Bezugspunkt angesprochen, ne? Also bei Andreas Weber und David Steindl-Rast und auch in anderen Interviews wie mit dem Klaus Ulrich, also so, dass es gar nicht der Bezugspunkt in unserer Kultur ist ja eben häufig das Leben im Gegensatz zum Tod. Also mehr Leben und mehr, ja, eben längeres Leben und besseres Leben und alles Mögliche. Aber eigentlich der Bezugspunkt, der da angesprochen ist, ist eigentlich, wie soll man sagen, noch, ist eigentlich existenziell tiefer. Ein Leben, was eben Leben und Sterben umfasst und eigentlich eigentlich sozusagen eine Hingabe oder eine Öffnung für eine tiefere Realität von Leben. Also der Andreas Weber spricht ja ganz schön auch vom, dass wir dann den liebenden Kern der Welt berühren, dass da eigentlich etwas wirkt in diesen Prozessen von eben Werden und Vergehen oder eben dieser Transformation, wo eben etwas losgelassen wird und was Neues entsteht oder etwas stirbt und wieder geboren wird und dass da eigentlich etwas, ja, irgendwie uns anspricht oder erfahrbar wird, was eben mit diesem Gegensatz von Leben und Tod, was eben tiefer ist irgendwie und dadurch irgendwie auch einen anderen Blick auf das Leben eröffnet, der dann auch dieses tiefere Vertrauen dann irgendwie zugänglich macht in das Leben selber, in diese, ja, ich fand das eine schöne Formulierung, diesen liebenden Kern der Welt, der sich eben darin ausdrückt und uns, lebt oder uns geschenkt ist oder wir dem geschenkt sind. Also dass das Leben selber eigentlich sich als dieser Verwandlungsprozess, den wir ja jeder sind, aber wir auch füreinander sind. Das kommt ja sehr schön bei Andreas Weber so durch. Jedenfalls habe ich das da sehr wahrgenommen, dass eben das Leben sich einander schenkt. Und man sagen kann auch, das Sterben ist ein sich Schenken des Lebens für neues Leben. Ne? Also auch was du mit dem Humus angesprochen hast, der Baum, der erlebt es vielleicht gar nicht, also was er auch immer erlebt, aber als Sterben, sondern mehr als Schenken und wieder empfangen und so. Ne? Also dass da auch in vielen dieser Beiträge merke ich auch ein ganz anderer Bezug zu diesem Prozess eröffnet wird, der wirklich ja wirklich was öffnet, was öffnet vom Lebendigen sozusagen und von der irgendwie von der Fülle und irgendwie auch wenn man sagen der Gnade dem eigentlich heiligen Kern von Lebendigkeit irgendwie spürbar werden lässt und ich glaube, das ist irgendwie sehr kostbar, dieser Spur irgendwie zu folgen.
Ich habe ja die Arbeit von diesem Magazin als so etwas wie eine spirituelle Übung wahrgenommen. Und ich bin neugierig, ob das unseren Lesern vielleicht ähnlich gehen wird. Und ich habe mich an etwas erinnert, ein Buch, das in den 80er Jahren für mich einmal relevant war. Und das ich lange nicht gedacht habe, es ist eines der frühen Ken Wilber-Bücher, wo Ken Wilber noch tief in seiner C.G. Jung-Identität war. Und das Buch heißt Das Atman-Projekt. Und die Kernaussage, ich kann mich gar nicht mehr an Details des Buchs erinnern, aber die Kernaussage ist bei mir, ich denke, wo sagen die ganzen menschlichen, vor allem spirituellen Kulturen danach abluft, wie sie alles Projekte sind, die eigene Unsterblichkeit zu finden. Also wie im Bewusstwerdungsprozess als Menschheit, wo wir uns sozusagen von der Lebendigkeit des Lebens in einer gewissen Weise ablösen, indem wir selbstbewusst werden, in diesem Selbstbewusstsein eine Sehnsucht bekommen, dieses Selbstbewusstsein festzuhalten als irgendetwas, ja, und wie dann so Kulturformen einfach für Egoformen der Verewigung sind und wie die spirituelle Übung in allen Traditionen eigentlich genau das Loslassen dessen ist. In Wilber natürlich, besonders auch im Buddhismus und in dieser der Haltung der Gegenwärtigkeit des Buddhismus ausgedrückt. Aber ich habe einfach wahrgenommen, wie unsere westliche Kultur auch vielleicht dieses Aufbrechen, dieses Atman-Projekt unserer westlichen Kultur dem ganz, ganz gut tut, um in unserer Verletzlichkeit und Brüchigkeit dem Leben näher zu kommen. Und ich empfinde das als etwas, was vielleicht auch eine kraftvolle gemeinsame spirituelle Arbeit sein kann. So diese Vorläufigkeit, Gegenseitigkeit, Flüssigkeit des Lebens an uns anzulassen und uns in dem wieder einzuüben. Also wenn da das Magazin hier einen Beitrag leisten sollte, wär ich höchst erfreut.
Ja, das hoffe ich auch, dass, und ich habe es auch so erlebt, die Arbeit an dieser Ausgabe als so eine, ja, schon auch innere Konfrontation, weil es eben irgendwie auch so das in gewisser Weise das Tiefste anspricht und oder nach dem Wesentlichen ruft, also die Frage irgendwie stellt, ne, ja, was bin ich, wer bin ich, was ist eigentlich Leben? Und irgendwie auch diese Öffnung ermöglicht aus vielleicht solchen Unsterblichkeitsprojekten, die man ja auch irgendwie im eigenen Leben irgendwie baut, ne? Also man baut sich so Dinge, wo man denkt, ja, das ist meine Identität und was immer es auch ist, ne? Eine Arbeit oder Familie oder was auch immer, ne? Aber irgendwie zu sehen, dass irgendwie die Schönheit und Tiefe des Lebens sich eben auch irgendwie zugänglich wird oder zeigt, wenn ich in so ein Loslassen komme, dieser fixen Vorstellung irgendwie oder Identitäten und das einfach gemeinsam auch miteinander zu teilen, auch in der ganzen Verletzlichkeit, die ja auch darin liegt, weil es ist ja nicht einfach. Es ist ja nicht jetzt so irgendwie, ja, leicht oder so. Aber ich glaube, diese Verletzlichkeit miteinander zu teilen, und auch dieser Tiefe des Lebens so nachzuspüren, wie wir sie jetzt auch angesprochen haben und wie sie, glaube ich, in dem Magazin immer wieder, zum Ausdruck kommt, glaube ich, darin liegt, ja, auch was zutiefst Erfüllendes, weil es irgendwie ja der Fülle oder der Tiefe des Lebens so näher kommt.
Wir haben noch gar nicht über die Kunst gesprochen. Die war natürlich auch eine Herausforderung. Ich bin eigentlich sehr glücklich mit dem, was wir gefunden haben, auch wenn es wahrscheinlich überraschend sein wird.
Ja, es ist ja immer eine Suche, die wir da, auf die wir da gehen und auch so ein, erlebe ich auch immer wie so ein dialogischer Prozess, auch eine Kunst zu finden, die irgendwie dieses Anliegen, was wir mit dem Magazin verfolgen wollen, inhaltlich dann auch in eine Kunst zu bringen. Aber ich finde die Tamara Dean mit ihren Fotoarbeiten deshalb auch sehr, sehr passend und in der großen Resonanz, weil sie eben ganz stark diese transformativen Prozesse anspricht, ne? Also Prozesse von Werden und Vergehen oder auch von, sag ich mal, das Menschliche in das Lebendige einzuleben, sag ich mal. Also es gibt ja diese Arbeiten, wo sie Menschen, Körper so in so Art wie Fischschwärme darstellt, also um einfach zu zeigen, wir sind das auch, ne? Wir sind eigentlich Teil dieses lebendigen Prozesses, den auch vor allem dann der Andreas Weber so anspricht. Und das irgendwie auch, das fand ich daran irgendwie so passend, dass darin auch eben auch eine große Schönheit liegen kann, diese Prozesshaftigkeit und transformative Kraft des Lebens so zu vergegenwärtigen. Und das macht sie irgendwie mit ihrer Kunst, finde ich. Und
Man kann.
natürlich auch, Entschuldigung, noch diesen, auch das Cover haben wir auch ein paar als ein bisschen desorientierend erlebt. Was ist da jetzt los? Ist die oben oder unten? Und wo ist unten und oben? Und diese ein bisschen Desorientierung oder in einen Raum geworfen zu sein, wo man nicht gleich weiß, was los ist, finde ich auch sehr passend zu dem Thema.
Die Desorientierung ist in einer gewissen Weise das Thema und ich bin einfach sehr beeindruckt, wie sie das ästhetisch gelöst hat. Und natürlich kannst du das nicht in Worte setzen. Das ist ein Argument, das Heft auch in die Hand zu nehmen, weil neben dem, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema, mit den Interviews, glaube ich, tief befruchtend ist, ist das in den Kontext ihrer Kunst gesetzt. Auch es macht was mit einem, auch mit dieser Wahrheit, aber gleichzeitig ästhetischen ansprechenden Wahrheit, die dem Thema, jedenfalls so wie wir uns dem Thema aussetzen wollten, sehr entspricht, weil es die Fragestellung nicht auflöst, sondern versucht, die Fragestellung zu halten. Und statt die Frage zu lösen, tiefer in die Frage einzutreten. Und das ist, glaube ich, was wir persönlich versucht haben, zumindest habe ich das Gefühl, keine Frage gelöst, sondern tiefer in die Frage eingetreten zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, das uns allen gut tut, da mehr einzutreten. Und wie immer, es ist ein Aufruf, auch das Heft in den Händen zu halten. Wir versuchen wirklich auch eine künstlerische Erfahrung hier zu vermitteln. Und ich glaube, das gelingt auch. Und wir sagen das auch immer, und es stimmt auch jedes Mal, wir wollen Dialoganstöße liefern, damit etwas als Anstoß aufgenommen wird, durchaus auch anstößig sein darf, um dann selber weiter bewegt zu werden. Und insofern der Aufruf, auch in einem Geruchssalon sich zu beteiligen, mit Menschen darüber zu reden, aber auch in welchen anderen Kontexten wie auch immer, das Magazin als Anstoß zu verwenden, damit wir uns kulturell diesem Thema auch nähern können. In dem Maße, in dem es gelingt, habe ich das Gefühl, dass die Ausgabe gelungen ist.
Ja, ich finde es eine sehr schöne Formulierung, gemeinsam in diese Frage einzutreten. Also ich finde auch, wenn das Magazin eine Einladung sein kann, selbst tiefer in diese Frage einzutreten oder eben gemeinsam auch im Dialog, in welchem Kontext auch immer, das ist wirklich, ja, dann ist das gelungen oder empfinde ich dann auch als eine Erfüllung und eine Weiterführung dessen, was wir jetzt angestoßen haben.
Und wir würden uns auch sehr freuen, von möglichst vielen von euch zu hören.
Ja.
Immer, aber hier auch im Speziellen, ein kurzes E-Mail auf unserer Webseite oder ein kurzer Leserbrief. Euer Feedback, und das darf auch kritisch alles sein, ist uns tiefe Nahrung, die Humus gibt, um unser Projekt weiterführen zu können.
Ja, das erlebe ich auch immer so. Die Resonanz auch von den Leserinnen und Lesern oder auch in den Salons. Ich bin ja auch in ein paar Salons unterwegs. Das ist irgendwie, wenn man so ein Thema bearbeitet, wie wir es tun, miteinander, dann diese größere Resonanz zu hören, zu, ja, wahrzunehmen, ist einfach eine Riesenbereicherung.
Mike, danke.
Ja, danke dir, Thomas, und danke an alle, die zugeschaut haben.